Pressesprecher des Landesamts für Umwelt Marco Hendreschke erklärte sich bereit, unsere vielfältigen Fragen rund ums Thema Wasserqualität von Flüssen, Bächen und Seen zu beantworten. Denn laut Umweltbundesamt gelten nur 1% der Oberflächengewässer in Deutschland als unbelastet. Zum Beispiel wurden in den 70er Jahren viele Oberflächengewässer noch als Gratisdeponie für Abfälle und Abwässer missbraucht. Inzwischen hat sich die Wasserqualität in Flüssen und Seen durchaus verbessert. Woher kommt überhaupt das Wasser in unseren Flüssen, Bächen und Seen? Und was macht nun den oberbayerischen Gewässern besonders zu schaffen? Beispiel Phosphor und Stickstoff. Viele Auswirkungen haben zu viel Phosphor und Stickstoff. Gibt es Gegenmittel? Ebenso die Frage, wie wird eigentlich in Bayern die Qualität überwacht? Gibt es sogar neue Stoffe, die vor einigen Jahren weder eine besondere Rolle spielten, noch wirklich messbar waren? Des Weiteren, wie Grenzwerte im Wasser für bestimmte Stoffe festgelegt werden? Und schließlich, wer bestimmt, was gesundheitsschädlich oder noch verträglich ist? Das sind viele Fragen, daher haben wir einen Zweiteiler draus gemacht. Hören Sie zunächst den ersten Teil des Interviews mit Marco Hendreschke, Pressesprecher des Landesamts für Umwelt, LFU. Das Interview führte Kollegin Petra Spitzfaden.
Herr Hendreschke, fangen wir doch ganz einfach mal am Ursprung an. Nicht alle Gewässer in Bayern werden von einer eigenen Quelle gespeist. Woher kommt denn das Wasser in unseren Flüssen, Bächen und Seen?
Vielleicht allgemein erstmal in Bayern. Durch Bayern verläuft ja die Kontinentalwasserscheide, die sozusagen diese Einzugsgebiete der großen Flüsse voneinander trennt. Bei uns in Bayern sind es maßgeblich das Rhein-Main-System, das System der Donau und der Elbe. Das heißt, bei uns entspringen schon auch viele Gewässer direkt in Bayern. Wir haben natürlich aber auch Zuflüsse. Die Donau entspringt in Baden-Württemberg oder auch der Lech, Isar oder Inn, die in den österreichischen Alpen entspringen. Aber es ist natürlich so, dass unsere Fließgewässer aus Quellen entstehen. Das heißt, an Stellen, wo das Grundwasser aus der Erde drückt, bilden sich Quellen. Und ja, im Verlauf sozusagen werden daraus immer größere Fließgewässer. Bei Seen ist es so, dass die in der Regel durchs Grundwasser gespeist werden können oder eben durch Fließgewässer. Das heißt, Fließgewässer fließen in einen See, bilden einen See aus oder sie können ihn durchströmen und entsprechend speisen.
Aber auch das Regenwasser spielt doch da eine Rolle, oder?
Ja, spielt aber tatsächlich eher eine untergeordnetere Rolle. Also es gibt Moorseen, die nur Regenwasser gespeist sind, aber das muss dann schon eine sehr abgeschottete Lage sein, damit sozusagen kein Einfluss vom Grundwasser relevant ist. Also es sind eher Einzelfälle.
In den 70er Jahren war es ja noch so, dass viele Oberflächengewässer quasi als Gratisdeponie für Abfälle und Abwässer missbraucht wurden. Inzwischen hat sich ja die Wasserqualität ganz deutlich verbessert. Wie wird denn eigentlich in Bayern die Qualität überwacht?
Also bei der Überwachung der Gewässer muss man eigentlich zwei Aspekte betrachten. Wir haben einmal so eine chemische Überwachung und einmal so eine Überwachung anhand der Gewässerbiologie. Bei der chemischen Überwachung ist es so, dass wir Proben nehmen, die analysieren und sozusagen eine Aussage zu den Inhaltsstoffen und Schadstoffen vielleicht auch im Wasser bekommen zum Zeitpunkt der Probenahme. Bei der Analyse der Gewässerbiologie, wo wir dann Algen und Wasserpflanzen betrachten, Lebewesen, die am Gewässerboden leben, aber auch Fische betrachten, da ist es so, dass wir dann eine Aussage zur Gewässerqualität treffen können, die deutlich länger zurückreicht, weil diese Lebensgemeinschaften, diese Organismen aufgrund bestimmter Bedingungen im Gewässer sozusagen ausprägen. Das heißt, anhand der vorkommenden Tiere kann man darauf Rückschlüsse ziehen, wie die Qualität des Gewässers ist, weil die einfach unterschiedliche Habitatansprüche haben.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Ja, also es ist ja so, dass wir bestimmte Algen zum Beispiel unterschiedlich auf Nährstoffeintrag reagieren. Das heißt, ich habe jetzt da keine konkrete Alge in dem Sinne, aber es ist halt so, dass man sagen kann, es gibt halt Arten, die weniger Nährstoffe bevorzugen und daher eher in klareren, nährstoffarmeren Gewässern vorkommen oder welche, die auch mit mehr Nährstoffbelastung beispielsweise klarkommen. Eine andere Option wäre zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf die Fische geht, da ist es zum Beispiel auch so, da geht es jetzt weniger um die Nährstoffe als um die Struktur des Gewässers, die da abgebildet wird. Aber wenn zum Beispiel bestimmte Wanderfische fehlen, dann sagt man, okay, hier gibt es ein Problem mit der Durchgängigkeit beispielsweise. Oder wenn wir zum Beispiel nur eine eher ältere Tiere von einer bestimmten Fischart finden, dann haben wir ein Problem mit den Laichhabitaten, weil eben der Jungnachwuchs nicht nachkommen kann. Und ähnlich ist es verhält es sich letztlich auch mit stofflichen Belastungen, wo sich Tiere oder Lebewesen, also Pflanzen wie Fische, eben entsprechend anpassen können.
Das Umweltbundesamt schreibt jetzt auf seiner Webseite, dass nur 1% der Oberflächengewässer in Deutschland komplett unbelastet sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, fast alle Flüsse, Seen und Küstengewässer sind irgendwo von Stoffeinträgen belastet. Was macht denn den oberbayerischen Gewässern jetzt besonders stark zu schaffen?
Also es ist natürlich so, wir leben in einer Kulturlandschaft, die durch eine menschliche Tätigkeit überprägt ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Gewässern wider. Also komplett unbelastete Gewässer findet man eigentlich bloß noch im Alpenraum oder eben auch in manchen vereinzelt noch in den Mittelgebirgslagen, einfach weil da der Einfluss etwas geringer ist. Außerhalb sind es entsprechende Belastungen, die wir finden, zum einen eben in der strukturellen Belastung, das heißt durch Begradigungen der Gewässer, Veränderung der Gewässersohle oder auch der Abflussdynamik, die man vorgenommen hat in den Jahrzehnten zuvor, oder eben durch stoffliche Belastungen. Also das heißt, trotz unserer funktionierenden Kläranlagen haben wir immer noch punktuelle Einträge aus dem städtischen Bereich oder eben diese flächenhaften oder diffusen Einträge, die wir vor allem aus dem landwirtschaftlichen Bereich haben.
Was wären das dann für Einträge?
Ja, also ganz konkret ist es natürlich so, dass wir ja eine Abwasserreinigung haben und dadurch ja trotz allem auch in die Vorfluter noch Wasser eingeleitet wird. Und es kann natürlich sein, dass man hier noch weiter verbessern muss, um eben auch die Gewässerbelastung geringer zu halten einfach. Wäre so ein Aspekt. Und das andere sind natürlich, dass man von landwirtschaftlichen Flächen zum Beispiel einen Eintrag von Feststoffen hat. Das heißt, wenn es stark Regen gibt, wenn die Flächen vielleicht nicht so gut bepflanzt sind, dass Oberboden abschwemmen kann. Da werden natürlich Nährstoffe ins Gewässer getragen oder eben dann auch durch Düngung, dass überschüssige Düngung eingeleitet werden kann.
Ein typisches Beispiel dafür sind ja Phosphor und Stickstoff. Der Eintrag kommt ja eben vor allem aus landwirtschaftlichen Quellen und wohl auch aus kommunalen Abwässern. Welche Auswirkungen hat denn ein zu viel von Phosphor und Stickstoff und wie rückt man ihnen zu Leibe?
Also es sind natürlich zunächst mal Pflanzennährstoffe, die im Gewässer entsprechend abgebaut werden müssen unter Sauerstoffzehrung. Das heißt, dadurch verschlechtert sich natürlich das Lebenshabitat für andere Organismen, um es mal ganz pauschal zu sagen. Und hier geht es vor allem darum, im landwirtschaftlichen Bereich die Düngung entsprechend anzupassen, dass eben nicht zu viel Pflanzennährstoff ausgebracht wird, der dann in die Gewässer ausgewaschen werden kann, auf der einen Seite. Und bei den Kläranlagen geht es eben darum, diese Stoffe in der Kläranlage schon noch stärker rauszufiltern.
Filtern ist ein gutes Stichwort. Gibt es denn vielleicht auch neue Stoffe, die vor einigen Jahren noch gar keine Rolle gespielt haben oder noch gar nicht messbar waren und die Sie aber heute auf dem Zettel haben?
Ja, also wenn man da mal auch in die öffentliche Diskussion der letzten Jahre guckt, dann sind es natürlich schon auch so Stoffe wie oder Stoffgruppen, sage ich mal, wie Mikroplastik oder PFAS, was ja auch gerne als Ewigkeitschemikalie bezeichnet wird, diese per- und polyfluorierten Chemikalien, weil sie einfach im Gewässer schlecht bis gar nicht abgebaut werden.
Und wie messen Sie die dann heute?
Gut, es gibt verschiedene Analyseverfahren, die man immer weiter entwickelt hat, um eben diese Stoffe entsprechend bestimmen zu können im Rahmen der Laboranalyse. Und gerade im Bereich PFAS hat man da in Bayern eigentlich mittlerweile einen sehr guten Überblick bekommen.
Aber wie muss ich mir das dann vorstellen? Werden dann Stichproben in Wässern genommen? Wird es kontinuierlich gemessen?
Ja, es wird im Rahmen des Monitorings werden regelmäßig Proben genommen, die entsprechend untersucht werden. Beziehungsweise, wenn es Verdachtsfälle gibt, wird auch gezielt beprobt und dann eben Analyse dieser Proben vorgenommen.
Und diese Proben messen Sie dann ja gegen bestimmte Grenzwerte. Wie werden denn die Grenzwerte überhaupt bestimmt, was im Wasser sein darf oder nicht? Es gelten ja unterschiedliche Grenzwerte für Trinkwasser versus Oberflächengewässer. Wer bestimmt denn eigentlich, was gesundheitsschädlich ist und was gerade noch verträglich ist?
Da würde ich vielleicht zur Einführung kurz nochmal sagen, Grenzwerte werden im Fachjargon als Umweltqualitätsnormen bezeichnet. Das hört man ja auch öfter mal. Also wenn von UQN oder Umweltqualitätsnormen die Rede ist, dann geht es um eben Grenzwerte für einzelne Stoffe. Und die werden eben festgelegt in Bezug auf ihre Wirkung auf die Organismen des Gewässerökosystems. Das heißt, je empfindlicher die Organismen auf einen Stoff reagieren, umso strenger oder niedriger sozusagen ist dann der Grenzwert oder die Umweltqualitätsnorm für diesen Stoff.
Und wie wird das bestimmt?
Also festgelegt werden die oder abgeleitet werden die im Rahmen eines EU-Verfahrens, wo sich dann auch die Mitgliedstaaten entsprechend einbringen können. Das ist so ein Stufenprozess, der da abläuft, genau.
Das heißt, es wird gar nicht auf bayerischer Ebene oder auf Landesebene festgelegt, sondern da ist dann die EU gefragt.
Das wird von der EU vorgegeben, diese Liste. Da gibt es eine Richtlinie, die Umweltqualitätsnormrichtlinie, wo diese Stoffe entsprechend aufgelistet werden. Gleichwohl sozusagen beim Festlegungsprozess werden natürlich die Mitgliedstaaten mit eingebunden.